Am Mittwoch kam es ja zu der Urteilsverkündung über 5 Angeklagte im NSU-Prozess. Die Erwartungen an das Urteil von Seiten der Betroffenen und der Nebenklage und antifaschistischen Initiativen waren gering, da auf viele offene Fragen wie die staatliche oder geheimdienstliche Verstrickung nicht eingegangen wurde. Die Verantwortung wird da größtenteils der Bundesanwaltschaft zugesprochen. Welche Rolle und Position in dem Prozess hat denn diese Bundesanwaltschaft inne?
Eine sehr mächtige, und zwar hatte die Bundesanwaltschaft im Prozess eine Art Doppelrolle inne. Zum einen hat sie die Bundesrepublik Deutschland als Geschädigte vertreten. Das heißt, wurde argumentiert, dass eben der Mordanschlag auf Martin A., dem Kollegen von Michelle Kiesewetter, und ihr Mord als Morde auf Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland verübt wurden und dass der NSU eine staatsfeindliche Ideologie vertrete. Und weitaus präsenter und einflussreicher war aber ihre Position eben als Anklägerin. Das heißt, sie hat eben das Ermittlungsverfahren geführt und die Anklage im NSU-Prozess erhoben und die Anklage bindet das Gericht sozusagen sachlich. Und das heißt, darin werden die Themen des Prozesses festgelegt und das Gericht kann zwar auch weitere Taten zum Beispiel nachträglich dort hinzufügen, allerdings ist das nicht so einfach und sie hat die Bundesanwaltschaft eben in der Anklage sich schon sehr frühzeitig auf die These eines isolierten Trios des NSU festgelegt, sprich eine isolierte Zelle aus Mundlos, Böhnhardt und Schäpe, die ohne MitwisserInnen und ohne HelferInnen agiert haben, was eine Verleugnung eines Netzwerkes darstellt.
Juristische VertreterInnen, da besteht ja die Annahme, dass sie bei einem Gerichtsprozess dann neutral und objektiv handeln, unabhängig von staatlichen Interessen. In diesem Prozess hätte das bedeutet, tief in geheimdienstliche und staatliche Behörden zu schauen und diese auch anzuklagen. Inwieweit ist das denn überhaupt möglich und kann die Bundesanwaltschaft frei von staatlichen Interessen agieren? Welche Motivation vertritt die denn?
Also sie hat eine besondere Stellung inne, und zwar ist die Bundesanwaltschaft ja der Leitung des Generalbundesanwaltes unterlegen und er ist ein politischer Beamter. Das heißt, er muss in Übereinstimmung mit den Ansichten und Zielen der Bundesregierung agieren und kann auch jederzeit entlassen werden vom Bundesministerium für Justiz bzw. dem jeweiligen Ministerin. Und insofern ist da eine potenzielle Einflussnahme auch seitens der Regierung gegeben. Und was wir eben beobachten konnten im NSU-Prozess, dass hier quasi staatlicher Selbstschutz betrieben wurde. Das heißt, die Bundesanwaltschaft hat eben gerade nicht ihre Verpflichtung zur Aufklärung schwerer Straftaten wahrgenommen und essentielle Fragen wie zum Beispiel die Anwesenheit des Verfassungsschutzmitarbeiters Andreas Temmel bei dem Mord an Halit Yozgat in Kassel 2006 aufgeklärt, dass sie hier die Herausgabe von Akten beispielsweise vehement gefordert hätten, sondern das haben sie eben gerade nicht gemacht, sondern genau diese Themen, wo eben V-Personen der Landesämter, des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der Landeskriminalämter, des Bundeskriminalamtes dort nicht vehement ermittelt haben.
Dieses Buch, das ihr da rausgegeben habt, Staatsanwaltlicher Umgang mit rechter und rassistischer Gewalt, das ist ja auch eure Masterarbeit gewesen und da analysiert ihr strukturelle Defizite und Kontinuitäten dann am Beispiel der Ermittlungen zum NSU-Komplex und auch zum Oktoberfest-Attentat. Wie konntet ihr diese Analyse von der Struktur der Bundesanwaltschaft eigentlich konkret leisten? Habt ihr den Prozess in München da auch kritisch begleitet oder wie war da eure Herangehensweise?
Wir hatten zuvor schon eine Arbeit auch zum NSU-Prozess selber gemacht und waren auch mehrere Male in München beim Prozess anwesend und haben für diese Arbeit dann zusätzlich verschiedene Interviews geführt, zum einen mit Personen aus der Staatsanwaltschaft selber, einmal eine Person außer Dienst und eine Tätige und zusätzlich eben mit VertreterInnen der Nebenklage, mit der Sprecherin des Gerichts in München, mit verschiedenen Personen, die in Wissenschaft oder journalistisch zum Thema NSU-Komplex bzw. Strafverfolgung arbeiten, weil es eben einfach ein großes Wissensdefizit über dieses Thema auch gibt. Es gibt dazu nicht so viel Arbeiten und wir eben in der Arbeit dann versucht haben, Wissen zusammenzutragen auch.
Und die beiden Beispiele, die ihr da verwendet habt, der NSU-Prozess und das Oktoberfest-Attentat von 1980, das sind ja beides Prozesse gewesen, an denen man sieht, dass die Aufklärung von Verbrechen mit staatlicher Verstrickung oft Jahrzehnte dauern. Welche Schlüsse zieht ihr aus solchen Prozessen zu staatsanwaltschaftlichen Umgang mit rechter Gewalt und auch staatlichen Verstrickungen? Welche Kontinuitäten und Parallelen ergeben sich daraus?
Na, zum einen gibt es Kontinuitäten in der grundsätzlichen in einem grundsätzlichen Problembewusstsein bzw. der Anerkennung, dass es in Deutschland rechtsterroristische Strukturen gibt, die tätig sind. Und was dann sich zum Beispiel auch in den Ermittlungen wiederholt, nicht nur in diesen beiden großen Komplexen, sondern eben auch alltäglich widerspiegelt ist, dass es eine sehr geringe Einbindung und Anerkennung des Wissens der Betroffenen gibt. Das sind diejenigen Personen, die diese Taten miterlebt haben, die am ehesten wahrscheinlich auch wissen, weshalb sie angegriffen werden. Und im NSU-Komplex beispielsweise wurden eben die Äußerungen der Hinterbliebenen und Betroffenen, dass es sich um rechte oder rassistische Taten handeln könnte, ignoriert. Und das wurde umgedeutet in, die Personen teilen ihr Wissen über diese Taten nicht und wir stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Und das ist eben ganz klar ein Ausdruck von institutionellem Rassismus, der in diesem ganzen Feld sich durchzieht auch. Und gerade eben bei den Beispielen, die wir uns angeschaut haben, kann man eben immer wieder beobachten, es in dieser Verkennung von rechtsterroristischen Strukturen in Deutschland, dass sich immer wieder reduziert wird auf Einzeltäter, wie im Fall des Oktoberfestattentats oder eben dem kleinstmöglichen Nenner, einem isolierten Trio wie im NSU-Komplex. Und da gibt es eben zum einen die Forderung, dass der Status politischer Beamter des oder der Generalbundesanwältin abgeschafft werden muss, damit eine potenzielle Einflussnahme durch die Exekutive ausgeschlossen wird. Und zum anderen einfach kleinere oder auf einer anderen Ebene angesiedelte Maßnahmen oder Forderungen, dass zum Beispiel bei Taten ein rassistisches Tatmotiv ausgeschlossen werden muss und nicht wie bisher die Ermittlungsrichtung vielleicht auch einfach ad acta oder beiseite gelegt werden kann.
Am Mittwoch wurde ja der Urteilsspruch im NSU-Prozess verkündet. Vor dem Hintergrund eurer Arbeit und eurer Recherchen, wie bewertet ihr da das Urteil und inwiefern seht ihr da oder siehst du da dann natürlich auch, was danach jetzt noch passieren muss, zu dem Motto auch kein Schlussstrich unter den NSU setzen?
Also der Schuldspruch gegen Beate Zschäpe war eigentlich zu erwarten, was wirklich erschütternd war oder auch schon überraschend war der geringe Schuldspruch für André Eminger, nur 2,5 Jahren, der jetzt am Mittwoch aus dem Gericht frei herausgegangen ist, und ein relativ geringer Schuldspruch für Ralf Wohlleben, beides überzeugte Nazis, die daraus auch keinen Hehl gemacht haben im Prozess, die nicht gebrochen haben damit, wo das Urteil aber gesagt hat, die beiden wussten nichts von diesen Taten, was ganz klar in dieser Linie von dem isolierten Trio steht. Es gab keinen Mittäter, es gab keine MitwisserInnen. Und insofern wurde da diese These der Bundesanwaltschaft klar bestätigt. Es wurde ja auch von Seiten der Nebenklage ausgedrückt, dass es eben Enttäuschung und Wut darüber gibt und dass die Aufklärung mit diesem NSU-Prozess nicht zu Ende ist. Parallel laufen immer noch Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft gegen Einzelpersonen sowie ein großes Verfahren gegen Unbekannt, wo jetzt einfach die Aufmerksamkeit und das Interesse der Öffentlichkeit gefragt ist, zu verfolgen, was da weiter passiert. Werden diese Verfahren eingestellt, kommt es da zu weiteren Anklagen? Und eben auch noch das Potenzial noch laufender oder dann vielleicht auch jetzt noch eingesetzter Untersuchungsausschüsse und beispielsweise in Hamburg, wo es bisher keinen Untersuchungsausschuss gibt, dem einzigen Bundesland, wo auch ein Mord passiert ist, da müsste einfach einer eingesetzt werden, beziehungsweise das ist eine zentrale Forderung, um diese Schiene der Aufklärung auch weiter voranzutreiben.